sag ich mal, für Stammdatenschnittstellen, die da in so einem CRM-System benötigt werden, dass man zum Beispiel Unternehmensdatenaustausch, Kundenstammdaten, also Unternehmen, Businesspartner, Ansprechpartner oder auch, wie gesagt, Produkte, Preise, Konditionen, Schemata, solche Sachen sind typische Beispiele für SAP-Integration. Wenn man jetzt eine Middleware im Einsatz hat, dann geht es natürlich sehr viel einfacher. Man muss da keinen Code anfassen. Und da stellt sich natürlich bei ganz vielen unserer Kunden oft die Frage, ey, wenn wir jetzt SAP HANA einführen, muss ich dann alle meine Schnittstellen neu bauen? Nee, musst du nicht, wenn du eine Middleware eingeführt hast.
Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT Podcast der Main Square AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über das Thema SAP Salesforce Integration. Und ich habe mir dafür einen kompetenten Mitstreiter gesucht, Robert Richter. Hallo Robert.
Hi Tobi.
Robert ist Senior Partner bei Main Square und ist zuständig für den Bereich IT für Vertrieb und Service. Er ist bereits seit mehr als 10 Jahren erfolgreich in der CRM-Beratung und Projektleitung unterwegs und konnte schon viele Kunden wie zum Beispiel die chemische Fabrik Budenheim, Nahrungsmittelhersteller Nordzucker oder Automobilzulieferer Heller zu einem gelungenen Salesforce-System inklusive SAP-Integration verhelfen. Und uns hoffentlich auch helfen, dieses Thema besser zu verstehen heute.
Ich hoffe doch, sehr gern.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Tobi.
So, jetzt, wir sind ja hier in einem SAP-IT-Podcast, das heißt Salesforce ist hier der Gast.
okay,
bitte der Outlaw. Bitte stell doch mal Salesforce vor. Was ist Salesforce? Warum sollte man das kennen?
Salesforce ist eigentlich ein Unternehmen, welches Unternehmenssoftware in der Cloud anbietet. Und ich glaube, Salesforce, die meisten Menschen verbinden den Namen Salesforce mit CRM-Systemen in der Cloud. Und CRM-System, Customer Relationship Management Systeme, also Systeme, mit denen man Vertriebsprozesse, Serviceprozesse digitalisiert, das ist Salesforce Stärke. Und da bieten sie mehrere Produkte in der Cloud als Software-as-a-Service-Lösung an und damit sind sie weltweit, auch in Deutschland, Marktführer. Viele Kunden führen diese Systeme eben ein oder nutzen halt solche Systeme, um ihre Vertriebsprozesse oder ihre Customer-Service-Prozesse oder auch ihre Marketing-Prozesse zu digitalisieren und damit schlichtweg dafür zu sorgen, dass diese zum Beispiel mehr Kunden gewinnen oder ihre Kundenloyalität erhöhen oder einfach Vertriebsprozesse effizienter, profitabler gestalten. Und deshalb ist das Thema CRM nun schon seit einigen Jahren, also mindestens in den 10 Jahren, in denen ich das Thema betreue, eine große Nummer in Deutschland und gewinnt zunehmend an Bedeutung weiterhin.
Ja, jetzt haben die Kunden dann ein CRM-System im Einsatz und managen da ihre Kunden drüber.
Ja.
Jetzt reden wir heute über SAP, Salesforce-Integration.
Ja.
Also an welchen Stellen oder wann wirst du dazu gerufen? Bei Kunden?
Oh, an ganz unterschiedlichen Stellen. Wir haben Kunden, die solche CRM-Systeme von Salesforce komplett neu einführen wollen. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass Kunden diese Systeme noch gar nicht kennen. Ich meine, in Deutschland, SAP ist seit 40 Jahren oder ähnliches am Markt. Die Leute kennen SAP-Systeme, die wissen, was da zu erwarten ist. Die kennen die Prozesse, die abgebildet sind. Bei Salesforce sieht das etwas anders aus. Dort ist das oft ein unbeschriebenes Blatt und Kunden holen uns dazu, tatsächlich ganz früh schon in der Auswahlphase, wenn es darum geht, ein passendes CRM-System, passende Lizenzen, passende Produkte von Salesforce auszuwählen, Analyse, Konzeption, wie soll das System später aussehen? Welche Prozesse sollen abgebildet werden? Das ist so der eine Punkt, an dem uns Kunden dazu holen, wo wir dann den Kunden von der Analyse über die Implementierung bis hin zu den Rollouts und Service und so weiter unterstützen. Wir haben allerdings auch Kunden, viele Kunden, die zum Beispiel ein Salesforce-System schon vor Jahren eingeführt haben und jetzt Erweiterungen benötigen, wo wir die Kunden dann auch unterstützen, neue Prozesse einzuführen, Prozesse zu redesignen oder auch, was häufig vorkommt, Schnittstellen, zum Beispiel gegen SAP, einzuführen oder neu zu gestalten, weil vielleicht in der Vergangenheit die Schnittstellen noch nicht so gut oder so skalierbar oder so automatisiert erstellt wurden oder weil Schnittstellen einfach nicht vorhanden waren. Und das ist halt ein häufig in Anspruch genommener Mehrwert, den wir da bieten.
Hast du mal ein Beispiel für so eine Schnittstelle? Also wo muss ein CRM-System zusammenarbeiten mit dem SAP-System?
Ja.
Also wo es dann Sinn macht, irgendwie, ich habe vorne irgendwas im CRM-System und ich möchte, dass wahrscheinlich irgendwie was dann hinten im SAP-System aufpoppt.
Diese Systeme dienen dazu, dass man Vertriebsprozesse digitalisiert. Ziel eines Vertriebsprozesses ist es in der Regel ja, dass man irgendwie Auftragseingang generiert. Und um Auftragseingang zu generieren, muss man Aufträge einsammeln und für einen Auftrag braucht man vorher ein Angebot. Das heißt, oftmals ist das Szenario, dass man in diesem CRM-System Angebote erstellt, Angebote an Kunden versendet, diese Angebote nach verfolgt. Damit man Angebote überhaupt erstellen kann aus dem CRM-System heraus, braucht das CRM-System natürlich Stammdaten. Zum Beispiel Kundenstammdaten. Wir müssen das Angebot ja an die richtige Adresse schicken und an den richtigen Ansprechpartner. Man muss ja wissen, welcher Ansprechpartner kann das Angebot überhaupt annehmen und hat die Befugnisse, da irgendwas mit zu tun. Genauso braucht ein Angebot ja auch Stammdaten. Man braucht Produkte, man braucht Preise, man braucht Preiskonditionen. Und das sind so typische Fälle für Schnittstellen, sag ich mal, für Stammdatenschnittstellen, die da in so ein CRM-System benötigt werden. Dass man zum Beispiel Unternehmensdatenaustausch, Kundenstammdaten, also Unternehmen, Businesspartner, Ansprechpartner oder auch, wie gesagt, Produkte, Preise, Konditionen, Konditionsschemata. Solche Sachen sind typische Beispiele für SAP-Integration.
Das heißt, wenn ich dann jetzt in meinem CRM-System das Angebot vorbereite und dann die Konditionen und die Positionen da irgendwie zusammenbaue, dann habe ich, wenn ich eine gute Integration habe zwischen SAP und Salesforce, da sogar auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich muss mich nicht im SAP anmelden und da irgendwas rauskopieren und da zusammentragen, sondern ich kann tatsächlich aus dem CRM-System heraus, also aus dem Salesforce-System in dem Fall, kann ich dann sagen, ja, ich möchte jetzt hier das Angebot zusammenklickern und jetzt hätte ich gerne hier folgende Materialien drin und der von der Anzahl X. Und genau, dann würde er sich das aus dem SAP-System saugen, den aktuellen Verkaufspreis, wie auch immer, und dadurch würde das Angebot dann erstellt werden.
Also tatsächlich, genau so ist das möglich. Ich sage meinen Kunden immer, es gibt nichts, was die CRM-User und die CRM-Nutzer mehr hassen, als wenn sie auf mehreren Systemen gleichzeitig arbeiten müssen, um einen Prozess durchzuführen. Wenn sie in dem CRM-System vielleicht erstmal die Verkaufschancen anlegen müssen und dann den Rahmen fürs Angebot anlegen müssen und dann im SAP-System aber nachgucken müssen, wie sind denn jetzt die tagesaktuellen Preise oder wie sind die Verfügbarkeiten von den Produkten. Sondern idealerweise passiert das genauso, wie du sagst. Derjenige oder diejenige sitzt vor ihrem CRM-System, vor ihrem Salesforce-System, erstellt dort das Angebot und hat einfach die aktuellen Informationen aus SAP verfügbar. Wie diese Informationen von SAP Richtung Salesforce oder andersherum kommen, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also man kann natürlich sich überlegen, kopiere ich jetzt die ganzen Stammdaten und Bewegungsdaten darüber, zum Beispiel in einem nächtlichen Batchlauf. Also habe ich eine Schnittstelle, die jeden Tag meine Preise rüberschiebt nach Salesforce. Und das können ja unter Umständen eine ganze Menge Preise sein. Man mag sich mal vorstellen, wenn man so ein großes Unternehmen hat, die haben ja nicht eine einzige Preisliste, sondern die haben ja vielleicht hunderte oder tausende Preislisten, je nach Kampagne, die gerade läuft, saisonale Geschichten, Region, Land, in dem das ganze Produkt verkauft oder Produktvariation. Also schieben wir jetzt die ganzen Daten von SAP rüber nach Salesforce. Man kann aber auch Dinge machen wie, dass man quasi den Angebotsrahmen in Salesforce erstellt und dann mit einer Live-Schnittstelle, genauso wie du sagst, Verfügbarkeit, Preise aus SAP abfragt und in das Angebot überträgt, ohne dass man jetzt wirklich jeden Tag alle Stammdaten da einmal rüber kopieren muss. Also unterschiedliche Varianten, beides ist möglich, beides hat valide Anwendungsszenarien, sage ich
mal. So, wenn das jetzt die Möglichkeiten sind, um das Ganze zu synchronisieren, also ne, einmal mach irgendwelche nächtlichen Batchläufe synchronisiere das live, habe ich so verstanden, ja. Da sind wir jetzt ja schon, ich sag mal, in einer Form der Integration. Wir hatten ja auch eingangs ein bisschen gequatscht ein bisschen über das Thema. Du hattest auch gesagt, bevor man also sozusagen den automatischen Austausch sucht, gibt's ja auch noch überhaupt mal die Frage, was für eine Art von Integration überhaupt gefragt wird, weil es da ja auch Unterschiede gibt, ne? Also ich denke typischerweise auch dann immer, ja, okay, wenn ich mich nicht im SAP anmelden will, um irgendeine Information zu sehen, dann muss es da auf jeden Fall eine Schnittstelle geben, um das irgendwie auszutauschen. Ja. Was sind denn noch andere Varianten der Integration?
Ja, also die vollautomatische Realtime-Schnittstelle gegen SAP, wo ich mein Angebot im CRM anlege und ich füge ein Produkt hinzu und schon beim Hinzufügen wird automatisch der richtige Preis, die Verfügbarkeit, die Leadtime, also wann es ausgeliefert werden kann, gezogen. Das ist natürlich so die Königsdisziplin. Das ist so vollautomatisiert 100%. Ne? In der Zukunft liegend das Zielbild sozusagen. Das muss allerdings nicht für jede Schnittstelle der Fall sein. Man sollte sich jede Schnittstelle von Schnittstelle zu Schnittstelle anschauen, was da wirklich an Automatisierungsgrad und an Schnittstellentyp notwendig ist. Ich sag mal, wir haben jetzt, das ist ja einer der drei Typen, sag ich mal, von dem wir sprechen, wenn wir über Integrationstypen sprechen, diese Echtzeit-Prozess-Integrationsschnittstellen. Eine zweite haben wir vorhin schon angesprochen. Das sind die ganz normalen, sag ich mal, Synchronisierungsdatenschnittstellen, wo wir einfach Daten von einem System aufs andere schieben oder halt synchronisieren. Da reden wir von der Datenintegration, was natürlich auch geht. Die dritte Möglichkeit ist, und das machen auch viele Kunden von uns, weil sie einfach auch sehr effizient und kostensparend ist und meistens auch für den User gar nicht so problematisch ist, und das ist, wir haben die Oberflächenintegration. Nehmen wir an, wir haben ein so komplexes Geschäft mit so komplexen Produkten, dass es schlichtweg einfach sehr schwierig ist, zum Beispiel eine Angebotserstellung in Salesforce nachzubilden. Die liegt in SAP, die Vertriebsmitarbeiter arbeiten ihre Angebote in SAP, und es ist halt einfach sehr, es wäre sehr aufwendig und sehr teuer, das in Salesforce nachzubilden. Was man da machen kann, ist, man kann natürlich in SAP heraus eine View bereitstellen, auf einer Web-Oberfläche zum Beispiel, und diese View könnte man in dem CRM-System den Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung stellen. Man könnte die einbetten, zum Beispiel als ein iFrame, so dass der Vertriebsmitarbeiter, wenn er sich in Salesforce einloggt, vielleicht über Single Sign-On, auch in automatischen SAP mit eingeloggt ist, geht auf sein Angebot und öffnet eigentlich eine SAP-Seite, wo er dann das Angebot zusammentickert und an den Kunden verschicken kann. Und dann müssen wir nämlich bloß noch, Entschuldigung, über eine Schnittstelle dafür sorgen, dass halt die wichtigen Metadaten von diesem Angebot von SAP Richtung Salesforce kommen, damit wir auch in Salesforce nachvollziehen können, derjenige hat ein Angebot erstellt, das Angebot wurde an den Kunden verschickt, das Angebot hat einen bestimmten Status. Also Oberflächenintegration ist so der dritte Typ. Wir haben also die Datenintegration, die Oberflächenintegration und die Prozessintegration als Typ.
Okay, und es kommt ein bisschen darauf an, was jetzt gerade der Use Case ist, vielleicht auch wie kompliziert das sich synchronisieren lässt.
Exakt.
Jetzt, wenn man dann schon so eine Ahnung hat, was man will, ne, was ja schon auch nicht schlecht ist, ne, dann ist natürlich noch die Herausforderung, wie man sich jetzt für was entscheidet. Können wir gleich auch noch kurz drüber reden. Was ist denn, oder gib doch mal ein Beispiel, wie kommen denn Kunden typischerweise auf dich zu, die dann sagen, ja, wir wollen da was zusammenbringen. Also wie, was ist da so die Top-Herausforderung aus deiner Sicht?
Uff. Ja, es kommt immer auf, typische Beraterantwort, es kommt drauf an. Genau, es kommt auf den Typ der Integration an und das, was dort gewünscht ist. Ich sag mal,
Ich würde ja mal vermuten, dass die meisten damit starten, dass sie sagen, ja, es soll alles live automatisch perfekt starten.
Das ist tatsächlich der Wunsch.
Bis du dann eine Preisauskunft gibst, wahrscheinlich.
So ist das. Tatsächlich, so sehen wir das häufig vor uns. Ich glaube, der von fachlicher Seite, also wenn man jetzt nicht mit den IT-Stakeholdern spricht, denen ist das häufig klar, aber wenn man jetzt mit fachlichen Stakeholdern spricht, Vertriebsleitern, Product Ownern von einem CRM-System oder ähnlichen CRM-Managern, die unterschätzen oftmals diesen Aufwand, den solche Schnittstellen machen. Sicherlich haben diese Schnittstellen-Typen unterschiedliche Aufwände. Ich sag mal, eine Oberflächenintegration ist schneller gemacht als eine Prozessintegration in Realtime. Aber A, der Aufwand wird häufig unterschätzt. B, es wird häufig, wenn nicht die richtigen Stakeholder in diesen Gesprächen mit dazugezogen. Ja, also die IT, schon oftmals gesehen, dass die IT dann erst informiert wird, wenn eigentlich die Entscheidung schon getroffen wurde, hier Schnittstelle A, B, C zu bauen, und die dann oftmals überrascht werden. Und das bedeutet natürlich auch für die IT des Unternehmens eine ganze Menge Aufwand.
Also in der Prozessentwicklung wird gesagt, ja, jetzt müssen beide Systeme, also wir müssen mal hier ganzheitlich Ende zu Ende denken.
Ja.
Und ach übrigens, das muss irgendwie vom CRM-System ins SAP fließen oder umgekehrt.
Ja.
Das wird auf der Ebene entschieden, ohne dass dann, ich sag mal, die IT-mäßige Machbarkeit groß studiert wird.
Zumindest werden oftmals die Lastenhefte und die Pflichtenhefte so erstellt.
Okay.
Und dann wird die IT oftmals vor vollendete Tatsachen gestellt. Was natürlich die Herausforderung dabei ist so eine Schnittstelle, da muss man ja viele verschiedene Komponenten beachten. Viele verschiedene Fragen beantworten. Zum Beispiel eine Frage, die erstmal einfach klingt, aber schwer zu beantworten ist, welches System hat denn wann eigentlich die Hoheit über die Daten? Woher kommen die Stammdaten überhaupt? Und wer hat die Hoheit über diese Stammdaten? Nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Wir haben ja vorhin über die Synchronisierung von Ansprechpartnern, Unternehmen, also Kundenstammdaten gesprochen.
Ja.
So, jetzt wollen aber beide Seiten oftmals die Hoheit über diese Stammdaten haben. Die Vertriebsmitarbeiter in den CRM-Systemen sagen, hey, wir reden doch den ganzen Tag mit Kunden, wir legen doch neue Kunden an in dem CRM-System, wir wollen hier die Stammdatenhoheit haben. Das SAP-System, die Leute aus dem SAP-System sagen aber, oder die Verantwortlichen, die hier in dem SAP-System, da müssen saubere und hochqualitative, hochwertige Stammdaten liegen, weil wir hier Rechnungen verschicken, weil wir Mahnungen verschicken, weil wir hier, weiß ich, was mit diesen Daten in den SAP-Prozessen, da müssen ja auch die Produkte, die da hergestellt werden und so, auch dahin geliefert werden, da müssen die Daten einfach sauber sein. Also, welches System hat wann in dem Prozess eigentlich die Verantwortung für diese Daten und die Hoheit? Und dann, das wird oftmals nicht bedacht. Das ist eins dieser vielen, vielen Themen. Genauso ist, wer ist eigentlich verantwortlich für die Daten wann? Ne? Also rein organisatorisch. Dann ist natürlich auch die Frage, bei dieser Schnittstelle, braucht man die wirklich alle in Realtime? Welchen Schnittstellentypen, welchen Automatisierungsgrad, welche Tiefe der Integration braucht man eigentlich für eine Schnittstelle? Und wenn wir jetzt sagen, wir machen ja eine SAP Salesforce-Integration, dann reden wir ja nicht von einer Schnittstelle, sondern da hat man eine Schnittstelle, um Kundendaten, also Kundenstammdaten zu synchronisieren. Vielleicht eine weitere, um Accounts, Kontakte, sorry, also Ansprechpartner zu synchronisieren. Eins für Preise, eins für Produkte, eins für Angebote, eins für Aufträge, eins für Reklamationen. Also da kommen ja ganz schnell eine ganze Menge verschiedene Schnittstellen zusammen. Und diese ganzen Fragen, die muss man sich für jede Schnittstelle einzeln mal stellen und beantworten.
Jetzt stell mir das auch so vor, gut, das ist ja, es gibt ja nicht nur einen SAP-Kunden, der auch Salesforce hat, oder umgekehrt, nicht nur einen Salesforce-Kunden, der SAP hat irgendwie, ja. Wäre meine erste Frage natürlich, gibt es da nicht irgendwas im Standard?
Also,
also muss da jedes Mal so ein Schnittstellenprojekt ausgemacht werden. Ich meine, letztendlich, ich habe irgendwie einen Prozess, der startet im Salesforce, weil das der Lifecycle ist sozusagen, der Kundenanforderung, und soll dann im ERP-System weitergehen, dass dann irgendwann auch irgendwas ausgeliefert wird oder eine Dienstleistung erbracht wird, you name it, und dann auch abgerechnet wird, ne? Weil die Kohle ist dann hinterher auf jeden Fall im ERP. Das muss das jedes Mal ein Individualprojekt sein?
Tatsächlich ja.
Warum?
Also, weil
warum?
Das Marketing von so Middleware-Herstellern und so weiter, und das sagt zwar, wir haben hier Konnektoren und Libraries für Standardintegration, aber de facto ist das ja so, dass, wie vorhin schon mal gesagt, Kunden oftmals seit Jahrzehnten SAP-Systeme im Einsatz haben und diese SAP-Systeme auch nicht mehr im Standard mit Standardprozessen vorliegen. Also, du kennst es ja selbst aus der SAP-Welt, 99% aller SAP-Systeme sind doch wahrscheinlich gecustomized in irgendeiner Art und Weise, auf irgendeine Stelle angepasst an Prozesse des Unternehmens. Und es gibt Standard-Konnektoren, mit denen man die Verbindung von SAP zu einem CRM-System mit einem Standard-Konnektor aufbauen kann, aber die müssen halt auch noch angepasst und gecustomized werden, um A, die Prozessanforderungen des Kunden zu reflektieren, aber B, natürlich auch, um sich den Anpassungen, die bereits an SAP und an Salesforce vorgenommen wurden, halt auch anpassen zu können. Also dementsprechend ist das leider so, also es gibt schon auch Standard-Libraries, um so typische Fälle wie die Synchronisierung von Kundenstammdaten zu unterstützen. Und die kann man auch nutzen. Da gibt es auch Produkte, Third-Party-Tools und so weiter. Aber selbst diese Libraries muss man im Großteil aller Fälle noch weiter anpassen, individualisieren, damit sie auf den eigenen Prozess und die eigenen Bedürfnisse, die eigene IT sozusagen auch passt.
Okay. Gibt es da auch so eine iterative Vorgehensweise? Also kann ich sagen, ja, ich möchte überhaupt erstmal, dass CRM und ERP miteinander sprechen. Könnte man da dann sagen, ja, okay, wir fangen erstmal mit irgendeinem Standard-Connector an dann, ich sag mal, ich verbaue mir damit nicht unbedingt den Weg dann hin zu einer etwas komplizierteren Lösung, also was heißt komplizierter, sondern zu einer Funktion oder zu einer Lösung, die ein bisschen flexibler ist und noch mehr rausholt aus dieser Verbindung. Also geht man das iterativ an oder verbaut man sich damit was, weil man gesagt hat, okay, man hat da jetzt irgendeine Schnittstellensoftware verwendet. Du hast eben auch Middleware zum Beispiel gesagt. Ist das ein Plugin, was ich da irgendwo installiere, ein Add-in im SAP, und dann redet das mit Salesforce, oder wie sieht das aus?
Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wenn wir von dem Aufbau von, also wir haben jetzt zwei Fragen, die du gestellt hast. Gibt es ein iteratives Vorgehen, und was ist eigentlich eine Middleware? Und dann haben wir noch so ein bisschen mit dabei die Frage nach Best Practices der Vorgehensweise. Fangen wir mal mit dem einfachen Teil an, Middleware. In der Regel ist es so, wenn wir Schnittstellen aufbauen, von SAP zu Salesforce oder von irgendeinem anderen System gegen Salesforce oder gegen SAP, dann lohnt es sich oftmals, eine sogenannte Middleware mit dazu zu nehmen. Eine Middleware ist ein extra Stück Software. Das gibt es sowohl on-premise als auch in der Cloud. Typische Vertreter sind zum Beispiel die SAP PI oder die SAP BTP oder MuleSoft von Salesforce, also das Middleware-Produkt von Salesforce. Und das ist im Prinzip ein Stück Software, welches man nutzen kann, um die Verbindung von Schnittstellen zu organisieren und um das wie so ein Broker die Datenflüsse zu steuern. Also die Middleware zapft Schnittstelle von SAP an, zapft Schnittstelle von Salesforce an und organisiert den Datenfluss und auch die Datentransformation. Man kann sich ja vorstellen, so ein Account in Salesforce, was ein Unternehmen darstellt, ist ja nicht gleich Businesspartner in SAP. Da muss ja zwischendurch nochmal eine Transformation der Daten stattfinden, damit das passt.
Bestimmte Felder müssen auf andere Felder gemappt
werden. Ja, genau. Vielleicht müssen die umgewandelt werden in irgendeinen anderen Datentypen oder sowas. Und genau das kann dann die Middleware übernehmen. Also die Idee ist eigentlich, dass man jetzt nicht sein SAP-System nimmt oder sein Salesforce-System und rund um das Salesforce-System so ein Sternschema aufbaut. Salesforce verbindet sich mit ABCDE oder SAP, sondern dass man quasi eine Verbindung hat von Salesforce Richtung Middleware und eine Verbindung von Middleware Richtung SAP und über diese Verbindungen sozusagen die ganzen Schnittstellen laufen. Und wenn ich jetzt noch ein System XYZ habe, dann schließe ich das auch noch an die Middleware an. Die Middleware steht quasi im Zentrum dieser Integration und schiebt die Daten, so wie sie benötigt werden, ins System ABC, Salesforce, SAP und transformiert sie dabei.
So, jetzt, ich hab ja mehr als eine Frage
gestellt. Das war so die erste Frage, genau.
Ich hake dann, weil ich würde dann sofort sagen, ja, Moment mal, ich möchte ja jetzt hier nicht eine Integration Suite einführen oder irgendwie sowas, weil ich ja jetzt N mal M Systeme miteinander verbinden will. Ich will doch einfach nur SAP und Salesforce miteinander verbinden. Und dann war ja meine Frage, kann man dann für nicht einfach einen Connector nehmen, irgendwie so ein Add-in irgendwie? Was ist denn der Vorteil? Also ich höre auch so ein bisschen so aus, okay, der Best Practice ist, eine Integrationssoftware nehmen, ja. Aber was ist der, warum? Was ist der Vorteil gegenüber einer direkten Verbindung?
Ja, erstmal, ein Großteil unserer Kunden, die eine SAP-Integration haben wollen, die haben auch schon eine Art von Middleware bei sich im Unternehmen. Die haben schon eine SAP PI oder die CPI oder BTP oder ähnliches im Einsatz. Die kann man natürlich dann einfach mitnutzen. Ja, im Grunde unterscheiden sich die Middleware-Systeme rein von den Funktionalitäten nicht großartig. Man muss jetzt nicht zwingend eine MuleSoft kaufen. So. Aber warum sollte man das nutzen, ist ja die Frage. Da gibt es mehrere.
Es gibt ja durchaus direkte Verbindungen, ne? Oder gibt es das gar nicht?
Natürlich, man kann auch einfach ein Stück Code in Salesforce erstellen und sagen, ich zapfe jetzt einen Webservice per Code aus SAP an und hole mir bei Bedarf die Daten von SAP rüber.
Also ich könnte es auch knallhart selber programmieren.
Ja, das geht auch. Das hat auch tatsächlich, gibt es auch Fälle vielleicht, in denen das ein valides Vorgehen ist. Ja. Aber in der Regel empfehlen wir so eine Middleware, weil sie bringt mehrere Vorteile mit sich. A, so ein Middleware-System ist in der Regel mit Komponenten ausgestattet, die Monitoring, Error-Handling und so weiter erleichtern. Wenn man sich jetzt die Schnittstelle anfängt per Hand zu bauen, dann muss man das ganze Error-Handling, Monitoring, da muss man sich Gedanken machen, weil das ist nicht dabei. Entweder muss man das Sachen mit reinprogrammieren oder sich überlegen, wo lege ich jetzt Logs ab, wie erstelle ich einen Alert, wenn die Schnittstelle irgendwie mal amok läuft oder sowas, ja?
Ja, stimmt auch, ne? Wenn die Preise synchronisiert werden und das passiert dann doch nicht und das merkt keiner.
Oh, das wären falsche Preise synchronisiert.
Falsche Preise, ne? Oder die Angebote werden auf Basis von veralteten Konditionen dann erstellt. Das gibt auf jeden Fall dann Ärger, ja?
Ja, definitiv. Ja, genau. So, dann ist es so, dass der Einsatz dieser Middleware, diese Verbindungen, die man da aufbaut, Feld A auf Feld B, Objekt A auf Objekt B sozusagen, die lassen sich oftmals mit No-Code oder Low-Code-Editoren dort aufbauen und anpassen. Der Nachteil in so einer, sag ich mal, per Hand geschriebenen Schnittstelle ist ja, sobald da auf der anderen Seite mal ein Feld dazukommt, ja, mein Kunde hat jetzt, ich möchte jetzt das Geburtsdatum meines Kunden noch irgendwie mit synchronisieren, dann muss ich ja schon wieder den Code anfassen. Und Code anfassen, gerade bei das ist ja nicht nur, ich schreibe da meine Zeile Code rein, sondern da muss ich auch noch Testklassen dazu anpassen. Ich muss das Ganze durchtesten. Das Ganze muss deployed werden, muss auf dem Q-System oder so nochmal durchgetestet werden. Da gibt es vielleicht feste Zyklen, an denen Deployments noch stattfinden, vielleicht nur einmal im Monat oder sowas. Und schon braucht diese eine Zeile Code, die jetzt sagt, dieses Feld bitte auch noch dazu, vielleicht Wochen, bis es irgendwann mal live geht. Mit einer Schnittstelle, wenn man jetzt eine Middleware im Einsatz hat, dann geht das natürlich sehr viel einfacher. Man muss da keinen Code anfassen. Man hat in der Regel auch so gestagte Systeme, also wo man ein Entwicklungssystem, Testsystem, QA-System hat und kann da natürlich mit Low-Code-Editoren sehr viel einfacher und flexibler Anpassungen vornehmen, ohne dass man jetzt Code anfassen muss. Plus, sobald ich Code anfasse, habe ich ja auch immer die Gefahr, dass ich doch irgendwo einen Fehler in den Code mache und der dann vielleicht am Anfang gar nicht so sichtbar ist bei den ersten Tests und erst sichtbar wird, wenn man da mal 5000 Datensätze rüberjagt. Das ist natürlich mit einer Middleware sehr viel einfacher auch, zu verhindern oder auch zu behandeln, falls das mal passiert.
Also für den operativen Betrieb auf jeden Fall dann auch
genau.
Vorteile.
Das okay. Sorgt natürlich auch.
Ja.
Möchtest du noch ein Argument hören?
Nein, ja, erzähl.
Es sorgt natürlich auch dafür, dass diese Middleware-Systeme dafür, also die lohnen sich vor allem, wenn man mehrere Schnittstellen aufbaut, weil die natürlich aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, sehr viel skalierbarer sind. Also ich kann sehr viel schneller, sehr viel leichter Schnittstellen aufbauen und anpassen. Und das, der Return of Investment erfolgt genau dann, wenn man halt wirklich nicht nur eine Schnittstelle, sondern mehrere Schnittstellen aufbaut. Oder wenn man sich sagt, zukünftig möchte ich hier noch 10 andere Schnittstellen aufbauen.
So, aber mit mehrere Schnittstellen durchaus mehrere Schnittstellen zwischen SAP und Salesforce.
Ja, es müssen jetzt nicht nochmal
dritte Systeme.
Genau, beides.
Okay,
genau.
Beides. Hm? Okay, alles klar. Jetzt, du hattest ja auch so ein bisschen angedeutet, dass es eine Erwartungshaltung vom Fachbereich gibt bei der Integration, die dann bei der IT sozusagen abgeladen wird vielleicht auch, ja, oder es wird dann unterschätzt, wie kompliziert es wird. Jetzt in dem Moment, wo dann bemerkt wird, oh Mensch, ja, wie sieht Lösungsmöglichkeiten aus, wird ja auch schnell deutlich, okay, ganz so einfach geht's vielleicht nicht. Würdest du sagen, also wer sollte in so einem Projekt dabei sein? Also wer muss dabei sein, damit das erfolgreich wird?
Wir sehen ganz oft, dass das Thema Integration von in solchen Projekten aus organisatorischer Sicht stark unterschätzt wird. Und deshalb empfehlen wir unseren Kunden eigentlich immer in solchen Projekten oder überhaupt, ne, sobald es um das Thema Integration geht, jemanden zu benennen oder ein Team zu benennen, der die Verantwortung für diese Integration trägt. Das kann natürlich Namen haben, Integrationskoordinator, Integrationsmanager. Eine Instanz, eine organisatorische Instanz sollte auf jeden Fall vorhanden sein, die den Überblick behält. Und weil es halt höchstwahrscheinlich nicht die einzige Integration ist, die in diesem ganzen Unternehmen irgendwie stattfindet, sondern das Unternehmen hat ja eine ganze IT-Systemlandschaft. Und bevor man jetzt anfängt, dort Wildwuchs mit den Integrationen aufzubauen, weil vielleicht ein anderes Team eine ganz andere Integration baut, die dann unsere Integration wieder stört, sollte es eine zentrale Stelle geben, die nennen wir es mal Integrationsmanager oder ähnliches, der oder diejenige, die Verantwortung für und den Überblick für diese Integration auf dem Schirm behält, der dann aber auch die Stakeholder zusammenholt, der dafür sorgt, dass ordentliche Konzepte, zum Beispiel Stammdatenkonzepte, Integrationskonzepte erstellt werden, Migrationskonzepte erstellt werden und dass nach diesen Konzepten dann entsprechend auch die Integration aufgebaut werden. Ja.
Und wer hat da die führende Rolle? Ist das ein IT-Projekt oder ist das ein Fachbereichsprojekt? Also auch wieder, es kommt darauf an.
Es kommt darauf an.
Es kommt ein bisschen wahrscheinlich auf den Kunden an, ne? Genau, auf seine Organisation. Oder?
Exakt, exakt. Aber das ist ja schon beim Thema Integration, das geht ja schon in die Richtung Architektur. Und da sollte es jemand sein, der auch sehr IT-affin ist. Das bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn man da einen Prozessmanager oder ähnliches ransetzt.
Also einen reinen okay.
Genau. Ja.
Jetzt in der SAP-Welt ist ja viel Umbruch, wahrscheinlich auch in der Salesforce-Welt, aber die SAP-Welt kenne ich ein bisschen besser jetzt. Es gibt mit S/4HANA sehr viele Situationen, wo sich jetzt gerade bei Unternehmen einiges ändert, auch in den Prozessen, ja, aber auch in der IT, in der Plattform darunter. Jetzt ist trotzdem es fairerweise noch so, dass sehr viel on-premise läuft, ne? Also die Sachen sind nicht in der Cloud, sondern sie sind irgendwo noch irgendwie gehostet, vielleicht nicht im eigenen Rechenzentrum, aber im Rechenzentrum von jemand anders, ja. SAP ist immer so dieser Begriff, ne, der zwischen on-premise und in der Cloud. Salesforce ist ja rein in der Cloud.
Genau, Salesforce ist ein reines Cloud-System.
Was gibt es denn da für Herausforderungen zu beachten? Also ist das so, ja, okay, ein On-Premise-System geht dann irgendwie über den Connector, muss der Connector dann in der Cloud sein oder was? Also wie wird mit Salesforce dann gesprochen?
Da gibt es tatsächlich mehrere Dinge, die zu beachten sind, aber da kommt auch das Thema Middleware wieder zum Tragen. Nehmen wir das Szenario, der Kunde hat ein SAP-ERP-System On-Premise noch zu stehen. Bei sich im Rechenzentrum oder irgendwo anders gehostet im Rechenzentrum, aber On-Premise. Salesforce ist ja, wie du schon sagst, ein reines Cloud-System. Da muss man ja irgendwo schaffen, das SAP-System durch diverse Firewalls und was es da alles gibt, ihr IT-Experten kennt euch ja da besser aus als ich, da irgendwie durchzuleiten. Und auch da kommt wieder eine Middleware zum Tragen. Und zwar die Idee ist, nehmen wir mal an, man hat jetzt keine Middleware. Da müsste man ja diese Freigaben für Verbindung von SAP zu Salesforce oder SAP zu jedem anderen System, müsste man ja für jede einzelne Schnittstelle erarbeiten, freischalten und so weiter. Das heißt, einmal für die Schnittstelle Kundendaten bitte rüber, einmal für die Schnittstelle Kontaktdaten rüber, einmal für Preise, Produkte und so weiter.
Oder wie es wahrscheinlich dann laufen würde, irgendeine Firewall-Regel, die ziemlich weit irgendwas
erlaubt. Oder so, genau, das Scheunentor schön weit aufmacht, genau. Wenn man jetzt eine Middleware hat, nimmt man hat eine Cloud-Middleware, wie zum Beispiel eine MuleSoft oder eine BTB ist ja auch in der Cloud, da muss man halt die Verbindung nur einmal aufbauen. Und die Middleware sorgt dann für die weiteren Verbindungen zu den anderen Systemen. Das ist natürlich organisatorisch ein großer Vorteil.
Also ich kann da quasi auf diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Subsystem und der Middleware, kann ich sozusagen mehrere Connections drüberlegen. Ja, hier ist nochmal ein eigenes Set, bitte kümmere dich darum und ich möchte, dass das irgendwie zum Salesforce kommt.
Ne? Exakt, genau so ist das gedacht. Ja. Genau. Ein weiterer Vorteil ist, wir haben ja vorhin schon du hast es vorhin schon mal angesprochen, viele Kunden wechseln gerade von On-Premise in die Cloud, indem sie SAP HANA Transformationsprojekte durchführen. Und da stellt sich natürlich bei ganz vielen unserer Kunden oft die Frage, ey, wenn wir jetzt SAP HANA einführen, muss ich dann alle meine Schnittstellen neu bauen? Nee, musst du nicht, wenn du eine Middleware eingeführt hast. Warum? Diese Middleware besteht ja im Prinzip aus drei Teilen. Oder die Schnittstelle mithilfe einer Middleware besteht ja aus drei Teilen. Man hat einerseits die Verbindung, die Schnittstelle, also die APIs, die das CRM-System bereitstellt. Man hat in der Mitte die Middleware. Man hat die APIs, die das ERP oder SAP HANA-System bereitstellt. Und nehmen wir an, ich hätte jetzt die Verbindung per Hand gebaut. Dann würde ja hier irgendwo 1000 Zeilen Code zu stehen haben, die sagen, zapfe diese Schnittstelle dort an, hole die Daten, mache irgendwas mit den Daten, speichere die ab, gebe eine Antwort wieder zurück. Und sobald man SAP HANA einführt, müsste man tatsächlich dieses ganze Stück Code neu bauen. Wenn ich jetzt eine Middleware habe, dann kannst du dir schon denken, dann habe ich halt immer noch die drei Stufen. Ich habe die API vom CRM-System, die muss ich ja gar nicht anfassen. Ich habe die Middleware, die muss ich zumindest Richtung Salesforce auch nicht anpassen. Das Einzige, was ich anpassen muss, ist, im SAP HANA-System muss ich natürlich die richtigen Endpunkte bereitstellen und der Middleware sagen, hier, statt die ERP-Endpunkte, zapf jetzt mal die SAP HANA-Endpunkte an.
Ja, die Transformationslogik ist weiterhin in der Middleware.
Genau, exakt. Und dementsprechend ist das auch diese Frage, wenn ich jetzt auf SAP HANA umsteige, muss ich dann all meine Schnittstellen neu bauen? Nein, nicht, wenn du vorher die Schnittstellen skalierbar mit einer Middleware aufgebaut hast.
Hast du noch, ich meine, du hattest ja gesagt, okay, die Middleware hilft mir auch beim operativen Betrieb, ne? Also wenn ich hinterher eine Schnittstelle habe, hast du noch Empfehlungen oder Tipps, was so Best Practices sind, nicht nur wie ich an eine Schnittstelle komme, da haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern wie ich so eine Schnittstelle betreibe. Also für den operativen Betrieb, was ist so das, wo du sagen würdest, da sollte man auch vielleicht bei einer Auswahl von einer Middleware-Software oder überhaupt für welches Szenario man sich auch entscheidet, auf was sollte man sich einstellen im operativen Betrieb?
Ja, im operativen Betrieb sollte man sich definitiv darauf einstellen. Und da kommen wir zu einer etwas früheren Frage von dir vorhin zurück, dass diese diese Schnittstellen einer gewissen Evolution unterliegen. Denn vorhin hast du die Frage gestellt, ob man das gleich alles zu 100% bauen sollte oder ob es ein iteratives Vorgehen gibt.
Ja.
Und die Frage ist, die Antwort ist ja, es gibt, also wir empfehlen da in der Regel ein iteratives Vorgehen, dass man jetzt nicht gleich im ersten Projekt die super 100%
alles, was
voll
geht,
integrierte, automatisierte, alles läuft automatisch Schnittstelle baut, sondern vielleicht erstmal mit den dringendsten Schmerzpunkten anfängt und die dann weiterentwickelt. Und so muss man auch den Betrieb dann Kopf behalten. Man muss da Kapazitäten und auch Budgets bereitstellen. Diese Schnittstellen, die werden sich, da wird es Wünsche geben und die werden angepasst werden müssen. Da muss Hand angelegt werden, ab und zu mal. Und dementsprechend, mein Tipp ist da, rechnen Sie nicht damit, dass Sie die Schnittstelle einmal hinstellen und die nächsten 5 Jahre muss die nie wieder angefasst werden, sondern stellen Sie da Kapazitäten entsprechend bereit, um flexibel auf Änderungswünsche reagieren zu können.
Dass es geändert werden kann, dass es natürlich auch überwacht wird. Ne?
Exakt, ja.
Okay.
Danke für den Tipp. Monitoring ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir haben da einen Kunden, die Nordzucker AG. Und bei Nordzucker ist es so, dass die Vertriebsmitarbeiter dort auf tagesaktuelle Preise angewiesen sind. Warum? Die Nordzucker AG verkauft, wie der Name schon sagt, Zucker aus Rohr und Rübe. Und Zucker, man kann sich jetzt vorstellen, wenn man so einen LKW voll Zucker packt, der ist jetzt nicht 5 Millionen Euro wert. Da geht es eher darum, dass man sehr viel, ein hohes Volumen an den Kunden, an den Mann bringt, ein hohes Volumen verkauft. Und die Marge, die ist da sehr gering bei Zucker. Dementsprechend, da muss man schon auf den Centbetrag bei den Erzeugerpreisen, bei den Rohstoffpreisen, bei den Verkaufspreisen schauen, damit man dann auch mit so einem Truck voll Zucker irgendwie einen gewissen Profit macht. Und dementsprechend hat Nordzucker da eine sehr, sehr tiefe Integration zwischen Salesforce und dem ERP-System, um diese Rohstoff- und Erzeuger- und Verkaufspreise auf täglicher Basis zu synchronisieren, damit sie halt Angebot erstellen können, wo sichergestellt ist, damit machen wir doch zumindest einen kleinen Profit. Und diese Schnittstelle ist dort von enormer Wichtigkeit. Wie du vorhin schon sagtest, wenn diese Schnittstelle mal ausfällt oder die überträgt falsche Preise oder die überträgt irgendeinen Quatsch und zerstört damit die ganzen Preise in Salesforce, dann können die einfach keine Angebote schreiben. Oder schlimmstenfalls schreiben die Angebote, womit sie Minus machen.
Ja.
Und dementsprechend liefern wir zum Beispiel auch einen Schnittstellen-Service bei Nordzucker, der diese Schnittstelle auch einfach monitort und überwacht, der da wirklich ein Auge drauf hat und sicherstellt, dass sollte doch mal irgendwas an dieser Schnittstelle nicht laufen, dass es sofort erkannt wird und behoben wird, damit da nicht mehrere Tage lang diese Schnittstelle ausfällt und schlimmstenfalls falsche Angebote verschickt werden.
Okay, ja, gut, das ist natürlich ein riesen Business-Impact dann. Ne?
Genau.
Da muss natürlich dann mehr drauf gemonitort werden.
Genau, also
cool.
Man sollte Kapazitäten für Monitoren bereitstellen, man sollte Kapazitäten für Anpassungen und Evolution der Schnittstelle sozusagen bereitstellen. Und ja, nicht davon ausgehen, dass man die jetzt einmal hinstellt und nie wieder anfassen muss.
Einmal gebaut,
genau.
Immer während funktioniert.
Ja, genau.
Ja, wo ist das schon so in der IT? Ja?
Ja.
Super. Ja, vielleicht zum Ende kannst du nochmal kurz zusammenfassen, wofür du typischerweise zu Kunden gerufen wirst. Also was sind so die Angebote, Service-Dienstleistungen, die ihr in eurem Bereich für Kunden anbietet, die jetzt zum Beispiel vielleicht auch das Thema SAP Salesforce-Integration vor der Brust haben?
Ja. Einerseits haben wir oft den Fall, dass Kunden noch in Sachen CRM ganz am Anfang stehen. Das heißt, Kunden rufen uns oft schon für den Auswahlprozess, wenn es darum geht, das richtige System für ihre Strategie, für ihre Unternehmensstrategie, für ihre IT-Systemlandschaft oder für ihre Prozesse, für ihre Bedürfnisse überhaupt erstmal auszuwählen. Dort bieten wir unterschiedliche Pakete Kunden an, um in so einen Auswahlprozess zu gehen und wirklich anhand verschiedener Faktoren mit einer Auswahl, einem standardisierten Auswahlverfahren, das passende CRM-System für unsere Kunden auszuwählen. Wenn dann der Kunde sich schon entschieden hat für ein CRM-System, dann werden wir häufig dazu gerufen, weil es ist leider so, Kunden in Deutschland sind nicht so CRM-affin. Also für viele Kunden ist es immer noch das erste CRM-System, welches sie einführen. Und da werden wir häufig dazu gerufen, einfach auch die Analyse, Konzeption, die ganze Prozessgestaltung, die ganze Projektplanung und so weiter zu machen. Und dann schlussendlich ist auch eins unserer Kerngeschäfte natürlich auch, die CRM-Systeme dann, Entschuldigung, Tobi, inklusive Schnittstelle zu implementieren. Da haben wir eine ganze Truppe an cleveren CRM-Entwicklern und CRM-Beratern, die dann zum Kunden gehen und diese CRM-Systeme anpassen, implementieren die Schnittstellen, implementieren zusammen mit unseren SAP-Bereichen und dann natürlich auch später den Service für diese Systeme bereitstellen.
Super. Also, vielen lieben Dank, Robert.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das war sehr interessant. Ich habe für mich mitgenommen, wenn ich SAP und Salesforce miteinander verbinden möchte, dann gibt's auf jeden Fall einiges zu beachten. Mhm. Ich sollte eher vermeiden, die direkte Integration zu suchen, ja, sondern eher über eine Middleware zu gehen. Das gibt mir dann Möglichkeiten, einerseits flexibel zu sein, was die Versionierung angeht. Also wenn sich jetzt bei irgendwelchen Komponenten auf Salesforce-Seite, SAP-Seite irgendwas ändert, kann ich das flexibel anpassen, Mapping anpassen und so weiter. Genau. Ich darf es allerdings auch nicht insofern unterschätzen, als man muss trotzdem sich um das Operating kümmern, ja, wie immer. Ne? Ich habe eine Monitoring-Komponente. Ich muss verstehen, wie kritisch die Geschäftsprozesse sind, ja, damit ich also auch an der richtigen Stelle schnell genug eingreife, weil es dann tatsächlich auch richtig ums Geld gehen kann. Ja. Wenn ich dann aber eine Integrationssoftware einsetze, habe ich dann die Möglichkeit, das Ganze auch zu überwachen.
Genau.
Hilft mir dann auch ein bisschen und entlastet mich dann davon, da irgendwelche selber Monitore zu.
Ja, du kannst auch ruhiger schlafen.
Ruhiger schlafen ist immer gut. Ja. Ja. Es gibt noch ein Webinar, was du empfehlen kannst. Ein Webinar zur SAP Salesforce Integration. Das heißt, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, noch mehr Kundenbeispiele hören wollt, genau, und Details, gibt's von meinem lieben Kollegen Philipp Schur und dir ein Webinar, was wir hier auch verlinken werden in dem Beitrag. Da könnt ihr euch anmelden. Da gibt's dann noch mal mehr Informationen, noch detaillierter mit Slides und so weiter, ja. Hier reden wir ja nur, ja. Ja, ansonsten, Robert, vielen lieben Dank für die tollen Infos. Und euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst.
Ciao.